Hallo und herzlich willkommen zu Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod, Folge Nummer 22. In Folge 21 haben wir uns Gedanken gemacht, für wen ist denn überhaupt so eine Trauerfeier? Und ja, haben uns da gefragt, ist die für die Angehörigen, inwieweit ist die für den Verstorbenen, inwieweit ist die auch vielleicht für uns als Rednerinnen und Redner? Und bei so einer Trauerfeier sind wir ja ganz oft auf dem Friedhof. Wir sind beruflich viel auf Friedhöfen und wollen aber heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie ist es überhaupt auf so einem Friedhof? Und deswegen haben wir heute einen Gast da, Thomas, da du mit ihm in einem Raum sitzt und ihn auch schon länger kennst als ich, vorstellen darfst.
Genau, Fabian. Heute geht ein kleiner Traum. Herr Walter, so viel müssen Sie jetzt aushalten. Ich schaue schon mal zu unserem Gast rechts rüber. Heute geht für mich deshalb ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich habe mal zusammengerechnet, es waren in den letzten 3,5 Jahren circa 100 Trauerfeiern. Und ein sehr, sehr großer Teil in Tübingen, also die verschiedenen Teilorte, der Bergfriedhof. Und weil ich das so pathetisch angefangen habe, es geht mit Ihnen als Gast ein Traum in Erfüllung, Herr Walter, dass ich einfach in diesen vielen Trauerfeiern einfach die Friedhöfe sehr gut kennenlernen durfte, ein Stück weit hinter die Kulissen blicken. Man geht ja dann immer in sein kleines Kabuffle, um sich umzuziehen. Man lernt die Mitarbeitenden kennen und man lernt auch ein bisschen so die Visitenkarte kennen, die ein Friedhof hat. Und wir haben ja auch eine Folge schon gemacht, wo wir über unsere Lieblingsfriedhöfe gesprochen haben. Meiner Waage, da war ganz oft immer der Bergfriedhof. Und dann ist mir auch nochmal klar geworden, naja gut, also es muss ja offensichtlich Gesichter, Menschen und Köpfe hinter den Friedhöfen geben, auch jetzt in meiner Hometown in Tübingen, die sich dafür verantwortlich zeichnen, dass die eine Handschrift haben und dass die eine Visitenkarte haben und dass die schön sind und schön wirken. Und gerade wenn man hier am Bergfriedhof reinkommt, sieht man gleich Bienenstöcke und dann gibt es ein Schild, Honig vom Friedhof. Und ich denke, das habe ich jetzt und viele andere Details noch mehr, auf die kommen wir zu sprechen. Also ganz viel von dem habe ich noch nirgendwo sonst gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist das? Dann sind wir uns auch bei einer Trauerfeier schon mal über den Weg gelaufen und bevor Sie jetzt auch endlich selber zu Wort kommen, Herr Walter, darf ich vielleicht noch über Sie sagen, Sie sind, ich glaube, gelernter Bankkaufmann, haben wir gerade vorhin miteinander gesprochen. Dann war Ihnen das aber ein bisschen zu trocken und Sie haben gemerkt, es muss mehr die Natur ins Berufliche reinrutschen. Und dann haben Sie in Nürtingen Landespflege studiert. Heute würde man, glaube ich, ganz schnöde Landschaftsarchitekt sagen, aber Landespflege ist schon auch ein toller Begriff, den benutzen wir. Und sind dann über die Stadt und ich glaube das Hochbauamt und über die Diplomarbeit beim Friedhof gelandet, nämlich in Stadttübingen, also quasi der Promi-Friedhof, wo die ganzen alten Geistesgrößen liegen. Fabian, übrigens gegenüber von unserer alten Fakultät, wenn wir in der BIP so getan haben, als würden wir lernen, dann hat ja unser Blick sich manchmal in die Weite vertieft und dann auf der anderen Straßenseite von der BIP
im Theologium. Voll spannend, dass du das erzählst, weil ich habe dich dort nie gesehen, aber erzähl.
Ja, ich hab so einen Pappkameraden immer vor mir aufgestellt, yeah, damit es immer so aussah. Der gleiche, den ich für die Vorlesungen übrigens benutzt habe, aber wir schweifen ab. Und der Stadtfriedhof, den hatten Sie damals in Ihrer Diplomarbeit beschrieben, wie man den wiedereröffnen kann. Also der war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb, also die Gräber gab es natürlich, aber es gab keine gegenwärtigen Bestattungen mehr. Also sind keine neuen Menschen dort beigesetzt worden. Und Sie haben Ihre Diplomarbeit im Sommersemester 2000 geschrieben und dann das zum Projekt gemacht. Und jetzt spulen wir circa 25 Jahre vor, in denen Sie Leiter im Friedhofsamt waren, den Stadtfriedhof wiedereröffnet haben und alle Friedhöfe in Tübingen mitbegleiten und betreuen, sitzen wir jetzt am Tisch und schauen mit Ihnen eigentlich auf ein Vierteljahrhundert Friedhofskultur in und um Tübingen, das Sie maßgeblich verantworten. Und ich bin ganz gespannt, mich auf die Reise mit Fabian und Ihnen zusammen heute zu begeben und möchte nach einem ewig langen Anlauf endlich sagen, herzlich willkommen, Bernd Walter.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Walter, zwei Begriffe, die sich ja eigentlich ein bisschen beißen, Friedhof und Amt. Wie bringen Sie die zusammen und füllen die mit Leben?
Gut, Amt muss ja nicht unbedingt nur bürokratisch sein, wenn man jetzt immer beim Bürokratieabbau ist. Also mir ist es auch wichtig, wir haben natürlich unsere Satzung, die der Friedhof eigentlich schon ein bisschen zusammenhält, weil man immer auch wieder merkt, man muss manche Leute auch vor sich selber schützen. Also ich finde, ganz ohne Regeln funktioniert nichts, aber wir schauen jetzt schon immer wieder, was man dann auch helfen kann oder wo man dann auf Angehörige zugehen kann. Also so ganz strikt, ich kann die Kollegin in Stuttgart, da durfte man zum Beispiel nie eine Urne umbetten oder sonst was. Also wenn das jetzt manchmal wichtig ist, sowas, finde ich das auch sinnvoll. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel in Tübingen angefangen 2003, 2004 mit dem ersten Garten der Zeit. Und da hat man irgendwann auch festgestellt, dass eine Frau jetzt nicht wusste, auf was sie sich einlässt. Und die hat dann plötzlich 2 Quadratmeter umgegraben und auch selber bepflanzt wie ein Grab. Und da hat man einfach gemerkt, das ist nichts für sie. Und habe gesagt, ich würde die Urne umbetten, sie kriege ein eigenes Grab, sie brauche zu ihrer Trauerbewältigung ein eigenes Grab. Und die Frau war jetzt glücklich, die hat ihr eigenes Grab, hat dann die Platte mit rübergenommen und die Urne und kann jetzt dieses Grab pflegen. Und ich denke, das muss man bei so einer Entscheidung, was für ein Grab man nimmt, auch immer gut berücksichtigen. Weil damals war es was Neues, heute kann man sich's anschauen, was darf man dort. Aber ich denke, wenn man richtig weiß, auf was man sich einlässt, und so machen wir das auch auf dem Stadtfriedhof, dass man dann den Leuten die Gräber vorher zeigt, dass sie nicht die Katze im Sack kaufen. Weil ich finde es immer wichtig, wenn sie sagen, auch Trauerfeier ist eher vielleicht für Angehörige, aber das Grab ist eigentlich für die Angehörige und weniger für den Verstorbenen.
Ich glaube, die wenigsten haben überhaupt schon mal mit einer Friedhofsleitung oder mit der Friedhofsamtsleitung gesprochen. Und ich glaube, mit Behörden verbinden auch die wenigsten Einzelfallentscheidungen oder verbinden, jetzt wie Sie es gerade gesagt haben, dass dann der Amtsleiter sagt, okay, gegen die Ordnung verstoßen, aber ich sehe, was das Bedürfnis ist und da reagieren wir einfach drauf. Wie, also jetzt frage ich mal ganz ungeschützt, Herr Walter, waren Sie immer schon so liebevoll hemdsärmelig oder sind Sie es, wodurch sind Sie es denn geworden, so wunderbar auf den Einzelfall einzugehen?
Also ich war es wahrscheinlich schon immer. Mein Chef hat mir immer gesagt, ich würde zu viel Herzblut reinschmeißen, aber ich denke, Friedhof kann man nicht ohne Herzblut. Das ist einfach, das muss man einfach leben und das merken die Leute auch. Deshalb war es mir auch wichtig in die Planung, dass der Friedhof einladend ist und dass der auch einen Trauerraum bietet. Weil ich sage immer, man kann auch einen Friedhof machen, einen Sportplatz mit Zaun außenrum, ein Grab am anderen. Aber wir haben ja gelernt, dass das nicht das ist, was die Leute wollen. Und ich denke, durch diese Uniformität und ein Grab am anderen sind auch viele abgewandert in den Friedwald oder sonstige Sachen. Nicht, weil es dort so schön ist, sondern weil man einfach was anderes will. Und ich denke, das war unser Problem oder ist von vielen Städten vielleicht auch das Problem, dass man zu strikt ist und einfach nicht mehr merkt, wie früher, dass die Leute zu einem kommen müssen, egal was passiert. Heute ist man einfach flexibel und es ist durch die Urne eben passiert. Man muss nicht mehr an den Ort, wo man gewohnt hat die ganze Zeit.
Sie haben gesagt, Herr Walter, dass Sie ganz viel Herzblut reinstecken oder zumindest die Rückmeldung bekommen haben und das auch tun. Nichtsdestotrotz ist ja, wenn man jetzt so wie wir als Trauerredner oder auch Sie als Leiter des Friedhofsamtes beruflich unterwegs ist, sind jetzt ja nicht gerade Berufe, wo die Menschen sagen, ach, mit dem hätte ich gerne mal zu tun. Nicht immer so, wenn wir uns verabschieden nach der Trauerfeier, dann sagen die Angehörigen, ja, also ich hoffe nicht, dass wir uns mal wiedersehen so schnell. Meine Frage ist, was kriegen Sie denn so für Reaktionen, wenn Sie jemanden, der Sie vielleicht neu kennenlernt, erzählen, was Sie so beruflich machen?
Also eigentlich habe ich immer erzählt, nur ich arbeite bei der Stadt im öffentlichen Dienst. Weil das Problem das war, dass wenn man dann irgendwann doch erzählt hat, wo man ist, egal ob das jetzt auf dem Geburtstag war oder wo auch immer, dann ist das nachher das Thema. Und das heißt nachher, wenn der kommt, wird immer nur über Friedhof gesprochen. Mhm. Aber eigentlich will man das gar nicht, aber die Leute sind doch interessiert und dann haben sie die Chance, jetzt so ein bisschen ohne Fall und ohne Betroffenheit mal jemanden zu fragen. Das merkt man dann immer schon. Also heute stört es mich nicht mehr. Früher habe ich eher nur gesagt, dass ich bei der Stadt arbeite dann.
Aber so insgesamt schon eher so wie Sie, wenn ich es richtig höre, so Erleichterung, dass man jetzt mal so ein bisschen auch entspannt, sage ich mal, drüber sprechen kann und vielleicht ein paar Fragen stellen kann.
Ja, gut, es hat sich natürlich auch nicht vermeiden lassen. Durch meine viele Veranstaltungen und Führungen ist mir doch bekannt geworden. Von dem her bin ich auch froh, jetzt nicht in Tübingen zu wohnen, weil ich weiß von meiner Vorgängerin oder vom früheren Bestattungsleiter oder der, wo das gemacht hat, du wirst halt überall angesprochen dann und das möchte man eigentlich nicht in der Freizeit so groß. Und auch das finde ich auch ganz gut, wenn man nicht aus diesem Ort kommt, wo man dann auch arbeitet.
Was ich noch schön fand, Herr Walde, Sie haben erzählt im Vorgespräch auch, dass bei Ihnen eigentlich schon einer der frühesten Berührungspunkte war, quasi neben dem Friedhof gewohnt zu haben oder Oma, ich glaube, Sie korrigieren mich bitte gleich, und dass Sie auf jeden Fall schon ganz viel auf dem Friedhof, wie wir im Schwäbischen sagen, rumgesprungen sind. Also dass das einfach für Sie ein ganz lebendiger Ort war. Und jetzt machen Sie den quasi als erwachsener Mensch auch wieder, also Sie sind wieder auf dem Friedhof und haben vom Herzblut gesprochen. Also was würdet Sie sagen, hat eigentlich der kleine Bernd, der auf dem Friedhof rumgesprungen ist in Komaringen, eigentlich schon damals kapiert, was der große Bernd heute immer noch versucht zu leben und umzusetzen?
Also es war die Oma, die dort gewohnt hat, wo ich ab und zu war. Und das Thema war eigentlich, dass es damals eine Natürlichkeit war. Man ist immer mit zum Gießen, man hat sich gar nicht viel Gedanken gemacht. Und das ist ja heute das große Problem. Wir kriegen jetzt ja auch mit, wenn jetzt zum Glück manche Leute vor, dass sie einen Trauerfall haben, schon hier zur Friedhofsverwaltung kommen und sich mal erkundigen, dass der Friedhof immer schon noch dieses große Tabu ist. Und der Bergfriedhof zeigt es ja da, das 50er, 60er Jahr, da hat man die Friedhöfe weit nach außen verlegt. Und damals, oder auf deine kleine Ortschaft, ist es halt im Ort, um die Kirche rum oder in der Nähe. Und da gehört es eben dazu. Und ich habe es auch mitgekriegt hier oben bei Schulklasseführung oder so, dass viele gar nicht gewusst haben, wo eigentlich der Friedhof von ihrer Stadt Tübingen überhaupt ist. Und das hat sich zum Glück, denke ich, insgesamt ein bisschen gewandelt, dass man den Tod nicht mehr so weit wegschiebt wie vielleicht noch vor 20 Jahren oder so. Dass man jetzt auch zum Beispiel nicht gleich nach 10 Minuten der Bestatter holt zum Abholen, sondern auch mal jemand übernachten auf der Heimliste. Also das finde ich eine positive Entwicklung, dass es nicht mehr nur so tot und dann weg, alles aus den Augen, aus dem Sinn, dass man das einfach so natürlich sieht. Deshalb finde ich es auch gut, wenn man Kinder mitnimmt auf den Friedhof. Man muss es nicht immer zur Arbeit. Ich hatte jetzt auch bis vor 3 Jahren noch 4 Gräber zum Pflegen. Das wird einem irgendwann zu viel. Also das Anpflanzen finde ich gar nicht schlimm. Aber man muss 3-4 Mal eine Woche gießen. Und irgendwann, jetzt bin ich eigentlich froh, dass alle abgelaufen sind. Also mir haben die 20 Jahre gereicht. Wir kriegen es ja die Ruhezeit. Wir kriegen es hier mit, dass manche nach 40 Jahren nicht abschließen können und das Grab immer noch mal möchten. Also ich finde, so 20 Jahre ist eine lange Zeit, wo man sich eigentlich schon verabschieden kann.
Und gemessen an der Frage, die wir uns bei einer der letzten Folgen gestellt haben, nämlich für wen ist die Trauerfeier eigentlich da? Und wir haben gesagt, wahrscheinlich schon am meisten für die Angehörigen, neben ganz, ganz vielen Aspekten, würde ich Ihnen ganz gerne die Frage stellen, Herr Walter, für wen, glauben Sie, ist eigentlich der Friedhof da?
Also der Friedhof ist eigentlich für die Angehörigen da. Erstrangig wegen dem Grab, aber auch so, das ist das, weshalb ich die Themengärten auch hier entwickelt habe, wie Fluss der Zeit, Garten der Zeit, einfach um auch zur Naherholung jetzt mal in Anführungszeichen, dass auch mal Angehörige oder Leute auf den Friedhof geht, wo sonst nie auf dem Friedhof spazieren gehen würdet. Und da hat man dann nachher auch einen besseren Bezug, wenn dann mal ein Fall eintritt. Deshalb machen wir ja auch ab und zu Veranstaltungen, wie jetzt auf dem Stadtfriedhof am Sonntag, was sie schrieben, die hier liegen. Das war auch eine sehr gute Veranstaltung, einfach über Verstorbene, wie jetzt die Familie vom Hermann Kurz, die Dichterfamilie, wo man da ein bisschen nahe gekriegt hat, dass der Friedhof einfach mehr ist, auch ein Kulturort. Ist im Prinzip die Geschichte der Stadt. Und ich gehe eigentlich überall, wo ich in Urlaub gehe, auf den Friedhof, einfach zu mal gucken, wie ist das dort. Und man sagt ja oft auch, so wie die Friedhöfe sind, so wird auch mit den Lebenden zum Teil umgegangen in den Städten. Und von dem her finde ich der Friedhof eigentlich eine wichtige Visitenkarte auch für die Stadt selber, wo der Friedhof ist dann.
Was wären Ihre Top 3 der Friedhöfe, bei denen Sie schon zu Besuch waren?
Also 3 nicht, aber Top 1 ist immer noch der Zentralfriedhof in Wien. Weil es dort auch einen Kaffee gibt, weil man dort auch mit Kutsche drüber fahren kann. Da gibt es auch nachts so Veranstaltungen mit der Kutsche drüber und die sind natürlich noch offener. Das können wir bei uns, ich denke, die Leute wären nicht so weit, weil ich weiß noch, 2008 haben wir mal versucht, einen Friedhofstag zu machen und da sind wir nicht so gut angekommen. Also die, wo da waren, fanden es gut. Die hatte ja auch Kutschfahrt übers Friedhofsgelände, dann Sargbemale für Kinder, Himmelsgrüße, Luftballons, Vogelführung, alles Mögliche. Aber das ist uns auch ein bisschen negativ ausgelegt worden, dass die Presse dann sogar ein TED geschaltet hat, ob man das noch absagen soll. Also so, man läuft dann mit einem Bier und einer roten Wurst übers Friedhofsgelände. Und ich fand das echt toll. Schulklasse hat Kaffee gemacht und Kuchen. Die Feuerwehr hat hinter dem Wirtschaftshof Also es war ein riesiges Programm von morgens um 7:30 bis abends mit Gospelchor-Konzert und allem Möglichen, aber das war dann schon ein bisschen zu viel für viele.
Glauben Sie, wenn ich da mal kurz reinfragen darf, dass das heute vielleicht eher funktionieren würde als 2008, also vor fast 20 Jahren?
Ich weiß nicht, ich würde es heute gar nicht mehr machen, so groß, weil das so ein riesiger Aufwand war. Man war da eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil die, wo da waren, fanden es sehr gut, aber sind sehr viele abgehalten worden davon, einfach durch die Tendenz. Wobei, was ich interessant fand, die haben dann so zwei, weiß jetzt, Studenten oder so von der Presse mal vor den Friedhof gestellt, zum Leute befragen, wie sie das findet. Und dann haben sie tatsächlich eine Frau gefragt, wie, was sie von Sargbemaler hält, und haben da aber nicht bedacht und haben gesehen, dass die Frau wahrscheinlich Chemo gekriegt hat, schon weil sie keine Haare mehr hatte. Und sie hat gesagt, sie würde sich freuen, wenn ihre Kinder ihren Sarg bemalen. Also dieses Gefühl hat man da nicht mehr gehabt, die Frau vor richtig anzuschauen, wie es der vielleicht geht oder so. Also war hochinteressant. Von dem her machen wir jetzt so kleinere Veranstaltungen, aber es ist auch immer so eine Gratwanderung, wo du nicht weißt, was hält es aus. Es gibt ja auch tolle Veranstaltungen, wo in München auf die Friedhöfe sind, wo jetzt jemand mit einem Skelett sitzt und was macht. Aber ich bin mir da immer unschlüssig, ob das die Bevölkerung aushält, oder weil ich möchte mir jetzt auch unnötig da Probleme schaffen durch sowas.
Nur warum ich gefragt habe, es gab hier jetzt bei uns in Remseck vor ein paar Monaten zum ersten Mal sowas wie eine Trauermesse mit dem Titel AD Varché. Und da gab es eben auch Sarg bemalen und ich glaube sogar Probe liegen, was mir jetzt so ein bisschen zu viel war irgendwie, aber und ich habe schon das Gefühl, dass es so auf gute Resonanz gestoßen ist. Also ich glaube schon, dass sich da auch viel getan hat, aber wir kommen ja nachher auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Bestattungskultur im Wandel. Sie wollten, glaube ich, noch, Sie haben einen Friedhof genannt, der Zentralfriedhof. Haben Sie noch zwei weitere oder ein, zwei weitere, die Ihnen gut gefallen?
Also was mir jetzt auch ein bisschen mit Ansporn damals gegeben hat, Karlsruhe war ja relativ weit, aber da finde ich, da ist sehr viel umgesetzt worden, was vielleicht ja nicht der Friedhof erschlägt, aber ich passe ja hier auch immer auf, weil ich finde, es muss trotzdem noch nachher eine Einheit bilden, und ich möchte mir auch jetzt so viel Konkurrenz auf dem Friedhof selber schaffen oder alles anfangen, sondern wir haben uns damals gesagt, 2003 mit diesem EMAS-Umweltzertifizierung, wir machen Tübinger Modelle, pflanzlich gestaltete Anlagen. Wir möchten keine Unterwände aus Beton, wir möchten keine Rasengräber, weil da kommt nachher niemand mehr. Wir möchten einfach gestaltete Trauerräume mit Sitzmöglichkeiten, wo die Leute auch mal kommen, ohne Grabpflege, hinsitzen, einen Kaffee trinken, aber zu Buch lesen. Das war mir wichtig, dass die angenommen werden. Aber dass man jetzt sagt, gut, wir machen jetzt auch eine Unterwände für die, die das wollen, sondern dass man für Tübingen ein spezielles schafft, wie diese pflanzliche Anlage, wo einfach auch wieder abgebaut werden könnte später, wenn man das nicht mehr braucht oder wenn das mal anders wäre.
Und was macht denn für Sie einen schönen Friedhof aus?
Also was ich wichtig finde, dass es so ein Rahmen ist und so Räume, nicht einfach so Felder, wo ein Grab am anderen ist. Also ich war jetzt vor kurzem in Regensburg. Mich hat es einfach interessiert, was ich da toll finde. Die haben ja das auf dem Friedhof so einen Kaffee, was ich hier mir auch hätte vorstellen können, so einen Tageskaffee durch die Lebenshilfe, wo morgens schon 15 Leute saßen. Das war morgens um 9:30 und schon gefrühstückt haben und so dort im Friedhof. Fand ich echt klasse. Aber dann haben wir einfach die Bestattungskultur dort angeschaut und das hat mich ein bisschen irritiert. Also die haben viele alte Gräber noch, aber die hatten dann ohne irgendeine Planung, überall so ein paar Holzhäufe aus Totholz, und da waren dann ein paar Gräber drum gruppiert, da waren irgendwo ein paar Steine, also das war alles so, ja, wie wenn das jemand verloren hätte oder hat man alte Grabsteine ein Holzbrett hingeschraubt, wo dann solche Namenstäfelen drauf kamen. Also einfach, ja, es war schon ein Versuch, was anderes zu machen, aber ich fand, man muss auch immer gucken, dass man nachher den Friedhof nicht kaputt macht, weil viele Dinge kann man nicht mehr einfangen. Ich sehe es jetzt bei Kollegen, wo diese reine Rasengräber haben. Also für Erdgräber finde ich es klasse, aber für Urne finde ich so Gemeinschaftsgrabstätte einfach besser, weil sie haben nachher eine ganze Wiese voll liegen mit Andenken. Da haben viele Kollegen am Anfang auch gelacht, wo ich gesagt habe, meine Anlagen haben Namen. Jetzt hat jede Anlage überall Namen und mir war es auch wichtig, diese Ablegefläche. Weil viele haben explizit keine gemacht und dann hast du nachher die ganze Fläche voll liegen mit Andenken, mit Abfall, mit allem Möglichen. Und dann ist es keine Aufenthaltsqualität mehr und da stören sich dann auch viele Leute. Und durch diese konzentrierte Ablage am Rand, die wir machen, wo dann oft auch eine Namensstelle ist, konzentriert sich die Andenken einfach auf dieser Stelle. Und man kann es nicht verhindern, jeder möchte was ablegen.
Ja, Herr Walter, Sie wollten jetzt aber nicht sagen, dass Sie das romantische Sektion 61b Abschnitt 42 durch liebevolle, fast romantisch klingende Namen ersetzt haben. Oder wie heißen jetzt bei Ihnen auf dem Friedhof die ganzen Sektionen?
Gut, zum Beispiel die erste Anlage Garten der Zeit war vorher Abteilung 72. Oder 66 ist jetzt Fluss der Zeit. Und wir sehen selber, manchmal suchen sich die Angehörigen noch eigene Namen, Tal der Sonne oder so für den Fluss der Zeit. Am Anfang fand ich es wirklich nett, da haben wir sogar Postkarte gekriegt, adressiert an Fluss der Zeit, wo man dann ablegen soll. Oder eine Angehörige, das fand ich eigentlich ganz klasse, hat sich sehr bedankt, sie kann dort schön Yoga machen in dieser Abteilung Fluss der Zeit. Und das fand ich schön, dass das angenommen wird. Oder viele andere Städte kamen damals, Schwabach bei Nürnberg, Donauwörth, und haben sich den Fluss der Zeit angeschaut. Und ich sehe es ja, wir haben jetzt die vierte Anlage gebaut von diesem Fluss der Zeit, wie gut es einfach ankommt. Wir haben fast zum Teil manchmal 3-4 Beisetzungen am Tag in diesem Fluss der Zeit.
Also für alle Nettübinger, wie sieht denn der aus? Beschreiben Sie den mal.
Also was mir halt immer wichtig ist, viele finden es ja schade, dass kein Wasser dort ist, aber mir war es wichtig, Fluss der Zeit, so dieser schlängelnde Trockenbachlauf, symbolisiert so das der immerwährende Kreislauf. Und es gibt ja in jeder Religion, es gibt den Styx, es gibt den Jordan. Das haben wir jetzt auch bei der vierten Anlage noch verdeutlicht, indem man da einen Stochokan aus Tübingen, der ja für Tübingen auch passt, dort installiert haben, so für den Fährmann, für die Überfahrt. Weil ich finde es immer wichtig, so Symbole auch. Und am Fluss der Zeit stehen dann solche Stelen, die die einzelnen Lebensabschnitte symbolisieren. Und die Brücke, die quert so den Fluss unmittelbar. Man weiß nicht, wann man stirbt, nicht im hohen Alter, plötzlich. Und von dem her ist es für die Angehörigen auch schön, wenn sie eine Symbolik dabei haben. Oder die Trauerweiden, die dann auch noch am Grab stehen. Und von dem her hat der Fluss der Zeit doch eine große Beliebtheit zwischenzeitlich.
Also den Stocherkahn, der ist ja noch relativ frisch, den konnte ich tatsächlich letzte Woche sehen. Bin ich tatsächlich nochmal nach Luschnau rausgefahren, weil ich fand das eine so treffende und passende, ja, Sie haben es ja gesagt, Metapher. Und jetzt, wenn ich schon an der Quelle sitze, Herr Walter, wie kamen Sie auf diese wundervolle Idee?
Das kam meine Kollegin. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir, wie wir das einbringen können. Was nett war wiederum, mein früherer Chef, der jetzt im Ruhestand ist seit ein paar Jahren, hat dann bei der Eröffnung zu meinem Mitarbeiter gesagt, wenn er noch Chef gewesen wäre, wäre das nicht in Frage gekommen. Das fand ich ganz nett, aber das hätte man dann trotzdem gemacht. Das war wie hinten im Buchengrund, da haben wir ja solche Wildschweinrotte aus dem Baum schnitzen lassen, das wollte er auch nicht. Also der ist da doch sehr konservativ, aber er ist ja nicht das Mittel und das Maß.
Sie haben ja schon die Postkarte erwähnt, die Angehörige auf den Friedhof geschickt haben. Was würden Sie sagen, zählt in Ihrer Erinnerung zu den berührendsten Rückmeldungen, die Sie von Angehörigen über diese Idee, den Friedhof mit Fluss der Zeit, Garten der Zeit, Stocherkahn so zu gestalten, wie Sie ihn gestaltet haben? Welche Nachrichten und Rückmeldungen fallen Ihnen dann ein?
Also einfach, dass es ein schöner Ort ist zum Abschied nehmen. Das finde ich eigentlich immer noch am schönsten, auch wenn das zum Beispiel auch bei der Anatomie passiert. Da haben wir ja jetzt seit ein paar Jahren auch hier oben noch eine Feier. Da war ja bisher immer in der Stiftskirche mit den Anatomieurnen im Februar immer die Aussegnung. Und zwischenzeitlich haben wir jetzt ja im Juli auch hier, nachdem die Urnen beigesetzt sind, weil ich immer gesagt habe, Leute, das Grab ist für die wichtig, wo dann 20 Jahre die Urne ist von ihren Angehörigen. Und da fand ich zum Beispiel auch schön, da hat eine Angehörige zu mir gesagt, jetzt kann ich endlich Frieden schließen mit der Entscheidung, sich der Anatomie zur Verfügung stellen, da ich weiß, dass mein Angehöriger jetzt an so einem schönen Ort ist. Und das fand ich eigentlich insgesamt auch ein schönes Lob für den Bergfriedhof.
Wenn man jetzt vom Berg, also vom Bergfriedhof, ich musste immer schmunzeln, als ich festgestellt habe, dass der ja der Galgenberg heißt, wenn man in Tübingen vom Bergfriedhof runtergeht in Stadt oder nahe der Altstadt, Dann ist ja dort der historische Stadtfriedhof. Wir haben ihn vorher erwähnt, Sie haben darüber Ihre Diplomarbeit geschrieben und wie man den wiederbeleben kann. Und jetzt finde ich schon auch nochmal spannend nachzuhaken und reinzuzoomen. Was fanden Sie so reizvoll an dem Gedanken, einen, ich nenne es jetzt laienhaft, historisch stillgelegten Friedhof wieder für die Gegenwart und für Menschen, die sich dort beilassen wollen, zu öffnen?
Also was das Spannende insgesamt war, wir haben dort jetzt den einzigen geschützten Grünbestand im Stadtgebiet. Also das heißt, unabhängig, dass die ganzen Gräber unter Denkmalschutz stehen, sind alle Bäume geschützt und müssen auch wieder neu gepflanzt werden, wenn sie eingehen. Und das ist eigentlich toll, das ist ja jetzt das, was man eigentlich will, Klimaschutz, Anpassung und jetzt 25 Jahre vorher, dass man da schon so weit war zu sagen, auch alle Bäume gehören unter Schutz. Und da haben wir damals auch gesagt, unter allen Bäumen nur noch Urnen. Weil früher war das nie ein Thema, die Bäume sind bis an der Stamm hin mit dem Bagger dann Erdgräber gemacht worden. Da hat man keine Rücksicht drauf genommen, ob die Bäume alt werden. Und das war auch was vom Ersten, das ich damals mit angefangen habe, dass jeder Baum mindestens 8 Meter einen Baumschonbereich bekommt. Das heißt, wir haben auch hier oben auf dem Berg Viehgräber wegfallen lassen, die direkt bis an die Stämme hingehen. Und wie jetzt auf dem Stadtfriedhof sind von diesen 3.300 Gräbern nur noch 7% für Erdbestattungen zulässig. Das heißt, wenn der Grabstein nicht denkmalgeschützt ist und wenn kein Baum drüber ist. Und das war ich damals schon was Besonderes, dass man dann die Bäume so geschützt hat.
Ich habe mich auch mit dem Stadtfriedhof, also erstmal natürlich dort auch schon dienstlich unterwegs gewesen, aber ich fand es auch nochmal ganz spannend, weil ich mit einem ehemaligen Professor mich unterhalten habe, ob für ihn nicht der Stadtfriedhof in Frage käme. War er erstmal überrascht, hat sich das aber durch den Kopf gehen lassen und hat wohl auch bei Ihnen schon einen Termin gehabt und hat sich jetzt auch für den Stadtfriedhof entschieden. Und ich habe in dem Zug auch nochmal mit ihm gesprochen und hat dann gesagt, so ja, da gibt es irgendwie ganz tolle Ideen, da man kann auch historische Grabsteine quasi wiederverwenden. Ich weiß jetzt nicht, was ist das richtige Wort, Upcycling, Recycling, also wo quasi eine Seite, die noch unbenutzt ist, gestaltet wird. Aber ich mache jetzt den Mund zu. Herr Walter, wie nutzt man Grabsteine doppelt und wie schaut es konkret auf dem Stadtfriedhof aus?
Also wir haben für alle 3.300 Grabsteine eine Handlungsanweisung. Aktuell, das ist auch immer, jeder denkt, man darf nicht auf den Stadtfriedhof, aber wir haben noch 1.800 Gräber, die wir für Urnenbeisetzungen vergeben können. Ja, wobei, man muss sich eben an den Denkmalschutz halten, das ist immer das Problem und viele wollen halt eine Erdbestattung. Aber die Erdbestattungsgräber sind eben am Anfang der Wiedereröffnung schon über eine Patenschaft an Familien gegangen. Also das ist auch das Besondere gewesen, dass man auf dem Stadtfriedhof Pflegepatenschaften machen kann. Das ist die Option, man pflegt das Grab und im Todesfall kann man dieses Grab erwerben für sich selber. Also das heißt, um Hölderlin oder Uhland rum sind alle Gräber schon gleich am Anfang weg gewesen. Manche haben da so einen Drang, so nah wie möglich an diese besonderen Gräber zu kommen. Nee, aber das ist uns auch wichtig. Es gibt einen Plan und da ist für jedes Grab eine Handlungsanweisung drin. Manche Grabsteine kann man drehen und wie Sie sagen, wieder beschriften. Allerdings die gleiche Schrifttype wie auf der Rückseite oder wenn jetzt da das Geburtsjahr und Sterbejahr steht, darf man nur das, nicht auch noch Tag und Monat. Also ist eigentlich relativ einfach, man muss sich halt dann drauf einlassen. Oder an manchen Grabsteinen kann man gar nichts machen, da kann man eine Zusatzplatte dann machen. Aber gleiches Material wie der stehende Stein und die Beschriftung eben auch wie das Grab, dass das sich nicht verändert. Aber ansonsten kann man das genauso nutzen. Und was ich immer sage, im Prinzip, man bekommt den Grabstein und die Grabausstattung von uns kostenlos überlassen für die Zeit, die man sonst teuer kaufen müsste. Also von dem her ist der Stadtfriedhof schon was Besonderes. Und jetzt hat er ja seit März sogar ein eigenes Friedhofsmuseum, was ich bisher jetzt auch noch vom Zentralfriedhof in Wien kenne. Also das gibt es auch nicht in jeder Stadt.
Genau, es klang ja gerade schon so ein bisschen an. Also es gibt natürlich die Möglichkeit einer Erdbestattung, es gibt die Möglichkeit einer Urnenbestattung, was ja auch, sage ich mal, in der Geschichte der Bestattung eine recht neue Entdeckung ist, würde ich mal so sagen, also die Urnenbestattung und natürlich auch mehr und mehr wird. Es gibt aber natürlich auch immer wieder neue Bestattungsformen, die da so aufpoppen. Eins, über das wir im Vorfeld gestolpert sind, Thomas, du hast mich da draufgebracht, uns da draufgebracht, ist das Modell der sogenannten Reerdigung, wo man innerhalb von 40 Tagen, auch eine sehr biblische Zahl natürlich, innerhalb von 40 Tagen wird quasi der gesamte Körper zersetzt und dann zu Erde. Das wäre jetzt meine Frage. Wir haben gerade zwei sehr mehr oder weniger klassische Bestattungsformen angesprochen. Wie sehen Sie denn ganz persönlich auf solche Entwicklungen? Da braucht man ja irgendwann vielleicht gar keinen Friedhof mehr.
Also ich würde es eher schwierig sehen, weil das ja wir machen müssten. Auf dem Friedhof müsste ja das stattfinden. Und da wären dann diese Badewannen ähnlichen Gefäße, wo ja dann auch jemand öffnen und schließen müsste. Also ich kann mir das auch nicht so vorstellen. Und was da übrig bleibt, da bleiben ja auch die ganzen Knochen übrig, das wird ja dann auch beerdigt. Also von dem her kann man doch auch die Zeit nutzen, diese 20 Jahre. Also ich finde es, ja, schwierig.
Also hör ich das richtig raus, so ein bisschen ist Ihr Punkt gerade, warum eigentlich so massiv beschleunigen, wenn man es auch einfach der Zeit überlassen kann.
Ja. Da finde ich es eher, dass man noch mehr vielleicht gucken sollte, dass man jetzt auch mehr Rücksicht nimmt, was jetzt auch die Kleidung betrifft, wo immer noch, wer kontrolliert, dass man da keine Kunststoffsachen bringt oder so. Weil man zieht Strümpfe, die aus Kunststoff sind, nach 40 Jahren noch raus. Oder was für mich ein großes Thema immer noch ist, sind die Urnen, wo eigentlich nicht vergehen. Also ich bin jetzt gespannt, wir haben jetzt die erste Anlage Fluss der Zeit von 2005. Die läuft jetzt ab und da bin ich gespannt, wenn wir dann 700 Urnen dann rauskriegen, da, wo wir dann die Asche wieder begraben müssen und diese ganze Urnen entsorgen. Das sind für mich eher Themen, wo man vielleicht künftig mehr überlegen sollte. Gehe ich mehr in das Thema, dass sie wirklich abbaubar sind innerhalb von ein paar Jahren. Also da sehe ich noch große Möglichkeiten, dass man das auch beschleunigen kann. Weil dann oftmals nach 20 Jahren vielleicht die Holzurne ein paar Löcher hat, die drumherum ist, die Schmuckurne, aber dann die eigentliche Aschekapsel noch da ist. Also das, da macht man noch ein bisschen sich keine so Gedanken, weil es hat halt erst auch vor 20 Jahren angefangen mit dieser ganzen Urne und Überurne. Wenn ich denke, als ich angefangen habe, hatten wir in Tübingen 23% Urnebeisetzungen. Aktuell haben wir 70%, also das hat sich fast gedreht, Erzurne. Und ich denke, da kann man vieles auch noch ökologisch betrachten.
Ich fand auch noch interessant, also ich meine, das, was ich jetzt Ihnen sage, Herr Walter, lerne ich auch vor allem dadurch kennen, dass ich eben die Angehörigen frage, wie machen Sie es denn mit der Beisetzung? Und dann eben, klar, ganz oft Beisetzung am Friedhof, dann natürlich auch im Friedwald, aber eben manche sagen dann auch Tree of Life, also das ist, in dem Fall habe ich das jetzt so verstanden, dass dann die kremierte Asche in die Niederlande kommt, in eine Baumschule eingearbeitet wird, in den Dünger für den Baumsetzling zurückkommt und sich dann auch Angehörige den Baum zu Hause pflanzen, also wo quasi der Friedhof gar kein Ort mehr ist. Wie, abgesehen davon, dass Angehörige tun sollen, was ihnen gut tut, was spricht aus Ihrer Sicht persönlich wie kulturell nach wie vor für den Friedhof als Beisetzungsort?
Für mich, ich habe mich am Anfang auch gefreut, wo es auch hieß, dass vielleicht der Friedhofszwang für Urne gelöst wird oder so. Aber wir kriegen ja täglich mit, wie sich die Angehörige oft auch noch ums Grab streitet oder sich gegenseitig Blumen wegschmeißen. Aber ich finde einfach, ein Friedhof ist ein öffentlicher Ort. Viele haben Streit und da kann ich hin, jemand besuchen. Weil, wie ist es dann, also wenn der im Garten ist zum Beispiel, ich habe 5 Kinder, der Älteste bekommt jetzt die Urne in seinen Garten oder auch diesen Tree of Life, sagt aber, ihr dürft meinen Garten nie mehr betreten. Ich finde es, da nehmen wir praktisch den Angehörigen ganz raus aus der Gesellschaft. Und Friedhof ist ein öffentlicher Ort. Man kann bei uns nachfragen, wo ist der bestattet. Natürlich, wenn er dann halb anonym wie im Fluss der Zeit, wie jetzt die Angehörige, wo ungefähr das Grab ist, aber man hat doch einen Ort und weiß, in dem Bereich ist die Urne beigesetzt. Aber ich denke halt, dass sich die Leute dann über die Urne eher noch wieder Schade zufügen oder sich gegenseitig Trauer schaffet. Also selbst auf dem Friedhof, wir hatten es auch schon, der Vater hat dann den Grabstein vom Kind am Tag vom Geburtstag weggemacht, die Mutter steht am nächsten Tag mit Blumen am Grab vom Kind und das Grab ist abgeräumt. Ich meine, wir konnten es nachher wieder herrichten, sie hat dann den Grabstein wieder herklagen können und wir haben es auch wieder aufgestellt. Aber das sind Dinge, da können die Leute sich auch selbst auf dem Friedhof Schade zufügen und das finde ich eigentlich furchtbar, wenn man sowas macht.
Ja, eben auch nochmal, das passt auch zu dem Gedanken, wem gehört der Tote? Ne? Also auch da den Friedhof als einen Ort zu sehen, der dadurch, dass er öffentlich ist, eben für viele oder für alle auch zugänglich ist. Und dann nicht der Tote rutscht dann nicht in einen Privatbesitz, ne? Oder auch in so eine Halböffentlichkeit. Ich habe eingangs ganz kurz den Eindruck gehabt, aber vielleicht war der auch falsch, dann korrigieren Sie mich bitte, Herr Walter. Ich habe den Eindruck gehabt, Sie mögen Unwände nicht so sehr. Wenn ja, warum?
Also für mich sind es, sage ich immer so schön, Briefkästen, wo man dann davor steht zum Zwiesprache halten, finde ich sehr schwierig. Und weil mir die Urnenwand ja nichts bringt. Also die Angehörigen denken, viele, wo sich jetzt nicht damit befasse, die Urne ist wie durch Zauberhand nach 20 Jahren da weg. Aber ich hatte jetzt eine Kommune, die mir angerufen hat, die haben jetzt neu vor 15 Jahren Urnenwände aufgestellt und haben jetzt festgestellt, was mache ich jetzt mit den Urnen? Die sind abgelaufen, wohin? Dann habe ich gesagt, dann müsst ihr irgendwo ein Loch machen auf dem Friedhof und die Urne dann beisetzen. Und von dem her finde ich das eigentlich Quatsch. Deshalb bin ich, es gibt ja auch für Baumbestattungen solche Aluminium- oder Edelstahlröhre. Aber ich habe schon immer von Anfang an gesagt, ich möchte, dass die Urne dann in die Erde kommt. Und das möchte die Leute auch. Man möchte ja wieder zur Erde werden oder vergehen. Und man möchte in kein Metallrohr, möchte in kein Betonrohr oder auch in kein Betonkasten. Und ich finde es auch schwierig, da davor zu stehen und irgendwie, weil dann sieht man auch nie eine Bank vor so einer Urnenwand, weil jeder denkt, da kommt eh niemand mehr. Aber man sieht es ja, die Leute beladen die Urnenwand mit Andenken, also das Bedürfnis ist da genauso da. Aber man schafft gar nichts, wo die Leute sich da richtig verabschieden können. Und es gibt ja auch andere, zum Beispiel in Form von so einer Pyramide oder so, wo in der Mitte dann ein Loch ist und dann wird die Urne, wenn die 15 Jahre rum sind, einfach in die Mitte und dann fällt sie runter in so ein großes Loch. Also ich finde es ja schwierig. Wenn man jetzt sowas nutzt, wenn man eh eine Mauer bräuchte und die dann verwenden könnte, zweifach, indem man sagt, für Urne und zum den Friedhof einfrieden, dann finde ich es in Ordnung. Oder im Süden ist das ja auch üblich, wo man einfach nicht viel Platz hat. Aber wir haben ja jetzt durch das, dass die Erdbestattungen zurückgehen, eher wieder Platz und Fläche, wo man dann ja auch nutzen kann, dass man dann nicht nur in die Höhe geht, sondern wirklich dann auch im Boden. Ich finde, die Urne gehört genauso in den Boden wie jetzt der Sarg auch.
Ich erinnere mich ganz, ganz berührend an eine Situation, wo es eine Urnenwand war und wo auch dann Teile der Angehörigen gesagt haben, kurz bevor die Trauerfeier losging, gesagt, Herr Knöller, was passiert eigentlich denn mit der Urne da drin? Da habe ich gesagt, ja, was meinen Sie, was denn passiert? Herr, hat die verrottet? Ja, nett da drin, sage ich, genau, wie soll sie denn auch verrotten? Gell? Also irgendwann kommt die da raus und dann muss die Stadt entscheiden, wo sie sie dann nochmal separat beisetzt.
Sie muss ja auf dem Friedhof bleiben.
Vorhin haben Sie ja gesagt, Herr Walter, das Verhältnis Erdbestattung zu Urne hat sich komplett gedreht, also über 70% Urnenbeisetzungen im Vergleich zu den Erdbestattungen. Können Sie jetzt im Rückblick über die fast 25 Jahre sagen, was macht man heute im Vergleich zu der Zeit, in der Sie angefangen haben, eigentlich nimmer? Was ist weggefallen, was ist dazugekommen?
Also ich finde eher, dass mehr dazugekommen ist, weil früher war es Usus, Trauerfeier 20 Minuten, Gang ans Grab und fertig. Heute ist es vielleicht eher so, dass man zwei Feiern hat. Also heute wird es mehr zelebriert, habe ich so den Eindruck. Dass vielmehr auch überlegt wird, wie kann das sein, weil früher war es üblich, 2-3 Lieder von der Orgel und dann der Ausgang ans Grab. Und das ist einfach, hat sich total geändert. Und das finde ich auch schöner, dass es einfach persönlicher wurde, ist das Ganze. Weil, wie Sie gesagt haben, das ist für die Angehörige. Oder am Anfang, wir waren eigentlich auch gleich dabei, dass man überall dann diese Musikanlage, dass man was abspielen kann. Ich fand es toll, eine Frau hat dann gesagt, diese 4 Lieder hat sie jetzt im Auto und hört es immer. Und dann ist das für sie einfach eine schöne Erinnerung, auch an die Trauerfeier und so. Und von dem her hat sich, also der Aufwand, finde ich, hat sich sehr verstärkt gegenüber früher. Die Leute fragen öfters, die kommen öfters, die möchten mehr und das ist auch in Ordnung, aber das hat sich schon entwickelt. Früher hat man nie eine Staffelei gebraucht oder einen Kondolenztisch oder vielleicht gerade mal, wenn ein Bürgermeister gestorben ist oder so. Aber das, oder heute auch Leinwand oder Bilder zeigen, wobei ich immer finde, sowas ist auch schön nachher beim Leichenschmaus, wenn man dann eher in der Runde sitzt und lässt dann Fotos vom Verstorbenen oder so laufen. Weil ich finde, überfrachtet ist manchmal auch zu viel. Aber es hat sich durchaus viel mehr entwickelt an Zeremonie, an was man möchte oder auch die Grabauswahl ist auch mehr geworden. Also früher wurden die Gräber eben zugeteilt. Das ist in manchen Orten heute noch so. Aber heute verlangt man schon auch mehr Dienstleistungen. Wir sind eigentlich auch Dienstleister als Friedhofsverwaltung bei der Kommune.
Als wir vorhin auch über das Thema 2008 und dieser große Veranstaltungstag auf dem Friedhof mit Feuerwehr grillt und man kann einen Kaffee trinken und über den Friedhof laufen, wo sie gemerkt hat, ah, das stößt irgendwie auch, zumindest auch in der Berichterstattung damals, auf Widerstand. Würdet Sie jetzt mit dem Blick von Ihrer Erfahrung sagen, sind Menschen eher entspannter geworden im Umgang mit dem Tod oder sind sie eher krampfiger geworden im Umgang mit dem Tod?
Ich glaube, das hängt doch auch von der einzelnen Persönlichkeit ab. Also es gibt offenere, die sich FH vorher schon mit beschäftigt haben und die, wo es halt immer gibt, wo Tod immer von sich weghaltet, wenn es dann im eigenen Familienkreis eintritt, bricht alles zusammen, weil man das einfach, das gibt es nicht und das ist immer weggedrängt worden. Aber insgesamt denke ich, durch das, dass auch in den Medien mehr berichtet wird drüber. Oder jetzt habe ich auch zufällig gesehen von so einem jungen Bestatter, wo immer wieder erklärt, was ist wie und warum und so, dass das doch eher mehr ein Thema geworden ist wieder. Und man sich vielleicht auch mehr unterhält im Freundeskreis. Also ich fand es jetzt interessant, von meinen besten Kumpel früher sind jetzt die Mütter verstorben oder von einem der Vater und Mutter. Und dann haben sie sich noch auch unterhalten, was war das beim Bestatter, was hast du gebraucht und so. Also dass man sich einfach auch mehr austauscht darüber. Ich glaube, früher hätten wir über das Thema jetzt sich gar nicht austauscht mit anderen.
Mein Eindruck ist auch, dass so das Thema, oh, was denken dort Leute oder, ne, oder so, wie zieht man sich an oder guck, jetzt hat die Modeschau, ne, die Beerdigung oder der Friedhof als Modeschau oder Regionen, wo Allerheiligen ganz, ganz groß ist. Das finde ich, glaube ich, auch, habe ich auch den Eindruck, ist weniger geworden, dass oft auch Menschen sagen, komm bunt, entspann dich, mir sehe das nicht flapsig, aber mir sehe das ohne Stock im Hintern. Ist das auch was Sie so unterschreiben würden oder sehen Sie es ein bisschen anders?
Doch, ich finde auch, dass es also mehr entspannter wird, ist nicht mehr so konventionell, die Vorschriften. Wobei, was ich immer wieder feststelle, jetzt auch seit Corona, was ich irgendwo schade finde, ist, dass immer mehr kommt, wir haben im engsten Kreis Abschied genommen, dass man so die Öffentlichkeit ausschließt. Und das habe ich jetzt auch schon bei Angehörigen mitgekriegt, wenn die nachher gefragt werden, wie geht es deinem Vater oder so, und auch tödlich beleidigt sind, dass mit weiß, dass der gestorben ist. Aber viele bringen da keine Todesanzeige mehr. Und ich gehe halt auch da davon aus, ich kenne den Freundeskreis von meinen Eltern nicht, gar nicht. Und da bringe ich nachher lieber, also auch wenn ich jetzt keine Trauerfeier vielleicht mache, aber ich finde, Todesanzeige oder so ist schon wichtig, dass man einfach signalisiert nach außen, derjenige ist gestorben. Weil ich finde, das ist das Mindeste, was man machen kann. Und ich finde es auch schade, wenn man so gegenseitig Leute ausschließt von einer Trauerfeier. Wir haben ja auch schon den Auftrag gekriegt und sogar ein Foto, wenn der Bruder kommt, müssen wir den entfernen von der Trauerfeier und solche Geschichten. Also am Ende ist das nicht unsere Aufgabe, man darf ja halt öffentlich einladen. Und ich muss auch sagen, ich weiß viele Familien, wo Streitigkeiten sind, aber ich denke, die Stunde, die kriegt jeder vorbei. Und dann hat man die Möglichkeit geschaffen, dass jeder, wo möchte, Abschied nehmen kann. Und ich finde, das muss man eigentlich zugestanden. Wir hatten schon Leute, da sind 3 Tage die Geschwister rumgelaufen, weil die wussten, dass wohl die Trauerfeier irgendwann ist, aber sie durften nicht dazu. Und dann haben wir auch gesagt, der Auftraggeber will das nicht, wir können ihnen nächste Woche sagen, wo das Grab ist oder so, aber ich finde es schon furchtbar. Oder jetzt hat man eine Art Ausweichtrauerfeier hier, weil die Verwandtschaft alle nicht teilnehmen durfte bei der Trauerfeier und Beisetzung von ihrer Schwester, weil der Ehemann das nicht wollte. Und ja, ich finde es schon schade irgendwo.
Ja, weil auch eben der Tote eben nicht nur den engsten Angehörigen gehört. Ne? Und das haben Sie auch nochmal ganz schön deutlich gemacht an den unterschiedlichen Stellen. Wir haben uns eine sehr schöne Schlussfrage überlegt. Vielleicht finden Sie die auch gar nicht so toll, aber sie ist latent philosophisch. Da kommt halt der Geisteswissenschaftler in uns beiden durch. Und mit dieser Schlussfrage wenden wir uns dann nochmal an Sie, Herr Walder.
Ja, wobei ich tatsächlich gerne noch eine Frage kurz zwischenschieben würde an Sie, lieber Herr Walter, deren Antwort mich tatsächlich noch interessiert. Was macht denn für Sie eine Trauerfeier aus, bei der man danach vom Friedhof geht und sich denkt, schön war's?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich denke zumindest, wo man einfach spürt, dass es Harmonie ist oder dass es einfach auch passt, das Ganze, dass es vielleicht ja, für der Angehörige ist und für die Trauernden oder für die Angehörigen. Also ich finde es halt manchmal schade, wenn du jetzt eine normale christliche Trauerfeier hast und jeder predigt über den 23. Psalm und du weißt nachher gar nicht, um wen ging es jetzt eigentlich oder so. Ich meine, gut, es gibt auch Verwandte, die wollen nicht, dass man jetzt die ganze Biografie da darstellt, aber ich finde, es geht ja schon um den Verstorbenen, dass man vielleicht so grob wenigstens den beschreibt und dass dann einfach das Ganze rund ist in sich auch. Aber sonst ist es wirklich schwierig. Was ich jetzt interessant fand, ich habe jetzt der Herr Knöller mal gehört bei ihrer Beisetzung und was ich interessant fand, er war jetzt da für mich eher der Moderator, finde ich auch mal eine ganz andere Herangehensweise, dass man das einfach auch die Angehörige und so mehr einbezieht. Also was ich schwierig finde, wir hatten auch schon mal eine Beisetzung, da hat der Verstorbene seine ganze Beisetzung geschrieben und wollte noch, dass das runtergelesen wird, aber das wirkt dann auch komisch, weil er hat sich da jetzt schwer gelobt und so, aber ich finde, das ist auch schwierig, wenn du selber das dann schreibst und jemand anders muss das dann für dich runterlesen. Also dann musst du es vielleicht aufnehmen und dann gleich an die Wand mit dem Beamer oder so, dass man dich auch dann selber damit sieht, aber dass das Fremde dann macht. Und was ich halt auch wichtig finde, dass man auf die Wünsche der Angehörigen eingeht. Kriegt man leider auch immer wieder mit, dass dann heißt, ja, man hätte gern auch ein Lied wollen, aber der Pfarrer möchte halt singen. Und ich meine, wenn halt nur ein paar Leute da sind und die jetzt singen möchten, finde ich es immer schöner, man lässt jetzt was vom Band laufen, weil das ist ja schlimm, wenn dann nachher 10 Leute da sitzen und müssen singen. Und ich finde, irgendwo muss man da einfach eine Zwischenlösung finden. Ich meine, manche machen das auch gut, auch viele Pfarrer machen das gut, aber manche, die bestehen einfach auf den alten Ritus. Und ich finde, das kann man nicht immer dann die Leute aufzwingen, weil dann ist es für die Leute noch auch keine Hilfe, was eigentlich die Trauerfeier ja sein soll. Das vielleicht noch als Kleines mit der Waldkapelle. Als wir die ja eröffnet haben, das war für uns so ein Herzensprojekt von meiner Vorgängerin und mir. Das ist jetzt auch nächstes Jahr 20 Jahre schon, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil sie fast jetzt doppelt so oft genutzt wird wie große Halle zwischenzeitlich. Weil wir auch gesagt haben, wenn man da jetzt nicht mitgeht, dann findet es nachher außerhalb statt im kleinen Rahmen. Und da war damals die Eröffnung und die damalige Dekanin hat dann gesagt, das ist mir zu wohnzimmerhaft. Und dann haben wir uns zuerst geärgert und nachher gesagt, nee, das war ja das, was wir wollten, diesen Ofen mit dem Feuer, dieses Heimelige. Wir wollten ja hier einen schönen Ort schaffen, wo sich die Leute aufgefangen fühlen. Aber zuerst haben wir uns geärgert, weil ihr das zu wohnzimmerhaft ist. Aber das wollten wir ja, dass man sich da daheim fühlt, weil das einfach der letzte Raum ist, wo man sich verabschiedet dann.
Also wo auch die Kritik quasi zur Auszeichnung geworden ist, weil ja, und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist eine ganz schnuggelige Kapelle, Holzbau, auch zwischen all dem Baumbestand, also es ist wirklich das Gefühl von Waldkapelle und wenn man, und gerade im Herbst und Winter, wenn man reinkommt und sie haben den Ofen angeheizt und dann prasselt da im Kamin ein Feuer und man, ja, und plötzlich wird also da, wo, das, worauf man zuläuft, ist warm. Und nicht kalt, ja, und dann auch die Optik und man ist irgendwie verliert, da verlieren sich halt 15 Personen nicht, wenn es eine kleinere Trauergesellschaft ist oder auch 5 Leute, die sich dann versammeln und das Gefühl, da ist für mich gesorgt und da gibt es ja Glöckle und es ist eine schöne Musikanlage drin, das ist ja ganz bezaubernde Energie und wenn dann manchmal nur draußen der Schnee fällt, also Fabian, als du vorhin gefragt hast, so, was braucht eine schöne Trauerfeier? Ja, also wenn dann so solche Faktoren, also die geplanten und die ungeplanten, zusammenkommen und Waldkapelle kann in Tübingen ganz einfach nur wärmstens, sprichwörtlich auch durch den Ofen ans Herz legen.
Wohnzimmerhaft. Das finde ich wirklich ein sehr schönes Wort. Und das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserer dann jetzt auch wirklich letzten Frage, die wir an Sie haben, lieber Herr Walter, was haben Sie denn vom Friedhof und von Ihrer Arbeit auf dem Friedhof über das Leben gelernt?
Also vielleicht wäre es gut, man würde noch mehr davon lernen, aber eigentlich schon nutze den Tag. Man kriegt einfach mit. Man könnte vielleicht noch mehr draus machen, weil manchmal im Stress vergisst man es dann wieder, an sich zu denken. Aber man hat schon immer, man sieht dann die gleichen Jahre, Geburtsjahrgänge wie man selber. Und ich sage mir immer wieder, nee, du ärgerst dich nicht, weil du kannst morgen schon tot sein. Und das sollte man sich eigentlich insgesamt mehr zu Herzen nehmen, das Ganze. Weil es kann so schnell vorbei sein und manchmal Respekt vor einigen. Das war vielleicht für mich das Bewegendste in den 25 Jahren. Ich hatte mal eine Grabauswahl in deren Dinge. Da kam der Mann und hat gesagt, er hat sich seinen Grabstein selber gemacht. Also das ist wie so eine Art Sonne aus Glas. Und hat dann gesagt, er möchte gern mit mir einen schönen Platz aussuchen, weil da soll die Sonne durchscheinen. Und wo wir da unten waren, hat er dann plötzlich sein T-Shirt geklopft, dann war da die künstliche Ernährung, alles. Also er ist dann eine Woche später gestorben oder so. Aber da habe ich auch gedacht, also so viel Courage, dann noch mein Grab rauszusuchen, wenn du wirklich siehst, ich habe jetzt künstliche Ernährung, ich kann kaum mehr laufen, ich bin abgemagert. Und wenn ich da vorbeilaufe an dem Grab, auch heute noch, das ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, über 10 Jahre her, denke ich immer, wenn ich dieses Glas sehe, dass diese Sonne, wo die Sonne durchscheint, ja, irgendwo, das ist schon alle Achtung, wenn du so deinen Tod praktisch ins Auge sehen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Ich wüsste auch nicht, ob ich es könnte, Herr Walter. Also das sage ich in aller liebevollen Ehrlichkeit dazu. Und als wohnhafter Derendinger werde ich das nächste Mal tatsächlich einen Abstecher machen und mal nach der Sonne, nach der Glassonne Ausschau halten. Das finde ich übrigens auch etwas, was, wie ich das jetzt so zusammenfasse, sage, was Ihre Friedhöfe auch bei mir schaffen, ist, dass Sie durch die Art der Gestaltung und immer, wenn man regelmäßig auf Friedhöfen ist und wiederkommt, die schenken auch was. Und ich finde es total schön, in einer Stadt zu leben, wo ein Mensch mit Herz und Seele, so wie Sie, sich darum kümmert, dass diese Friedhöfe eigentlich als Orte der Beisetzungen für die Toten so lebendig wie kaum andere Orte sind. Das finde ich etwas Zauberhaftes und Zauberschönes, was Sie geschafft haben. Und zusammen mit Fabian, glaube ich, kann ich sagen, dass das Gespräch mit Ihnen mehr als schön war. Und Fabian, sag bitte auch du, ob du es, wie es du empfunden hast. Aber ich bin sehr froh, dass wir die Zeit von Ihnen bekommen durften und mit Ihnen da in die ein oder andere Entdeckungsreise Ihres Lebens und Ihres Werks eintauchen zu können.
Ich kann mich da nur anschließen, lieber Thomas. Vielen lieben Dank Ihnen, lieber Herr Walter, dass Sie uns da hinter die Kulissen mitgenommen haben. Ich meine, der Thomas und ich, wir sind ja beruflich auch ab und zu mal auf dem Friedhof, aber noch mal viel tiefer hinter die Kulissen blicken zu dürfen, das war einfach sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch wirklich deutlich geworden, dass das Friedhofsamt nicht einfach nur ein Amt ist, sondern es auch wirklich darum geht, Menschen zu begleiten, zu schauen, was die Menschen brauchen, um eben auch wirklich einen Raum für Trauer zu schaffen. Und das erlebe ich wirklich so, wenn ich das noch kurz sagen darf, auf den Friedhöfen, auf denen ich so bin, dass die Menschen, die dort arbeiten, das auch wirklich sehr, sehr, sehr schön machen. Auch wenn es natürlich ein Beruf ist und du bei großen Friedhöfen teilweise 4, vielleicht auch 5 oder mehr Trauerfeiern am Tag begleitest, ist es immer sehr würdevoll und es stehen die Menschen im Mittelpunkt, dass man einfach gut und würdevoll Abschied nehmen kann. Also von dem her, vielen lieben Dank. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Tübinger Friedhöfe noch nicht so kennengelernt. Ich habe da zwar gewohnt, aber da hatte ich andere Orte. Und wenn ich wieder in Tübingen bin, dann laufe ich da gerne mal über den einen oder anderen Friedhof drüber und freue mich, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen.
Sehr gerne.
Lieber Herr Walter, alles Gute und schön war's. Bis bald.
Ich darf noch ganz kurz darauf hinweisen, lieber Thomas, dass wir jetzt eine kleine Sommerpause haben, wünschen euch eine gute Erholung und unsere nächste Folge erscheint auch schon in 4 Wochen. Am 4. September kommt die nächste Folge von Schön war's. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, empfehlt ihn weiter, hinterlasst uns eine Bewertung und bleibt uns gewogen.
Und alle, die in Tübingen sind, bitte auch auf den Bergfriedhof gehen und ich glaube, mittwochs dann auch das
Trauerfest. 14.30 Uhr bis September.
Mittwochs 14.30 Uhr bis September auch das Trauercafé nutzen. Es wird ökumenisch betrieben von der katholischen, von der evangelischen Kirchengemeinde in Tübingen. Und das ist eben auch ein Bausteinchen mehr, diesen Ort sich selbst zu erschließen und zum Ruhe- und zum Kraftort zu machen. Und für alle, die auch jetzt in die Sommerpause gehen, wünschen wir schöne Erlebnisse auf den Friedhöfen dieser Welt und abseits den Friedhöfen dieser Welt.